Frankreich verhaftet den Chef vom Messenger-Dienst Telegram. Warum? Ist der Mann ein Verbrecher oder ein Freiheitskämpfer? Wir erzählen in dieser Folge, was hinter der Festnahme steckt. Denn Pavel Durov ist zwar inzwischen wieder auf Kaution frei, aber damit ist die Geschichte von ihm und Telegram noch längst nicht zu Ende. BR-Netzreporter Christian Schiffer erzählt bei FKM von der schwierigen Abwägung zwischen Kontrolle und Persönlichkeitsrechten, davon, was Telegram so besonders macht und was jetzt auf dem Spiel steht. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Wir sind in der ARD-Audiothek zu Hause und zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 5. September. Hallo Christian.
Hallo.
Pavel Durov. Was ist das für ein Typ?
Ein exzentrischer, interessanter und wahrscheinlich auch sehr kluger, junger, gut aussehender Mann. Das mit dem Gutaussehen sage ich normalerweise nicht dazu, weil mich das eigentlich nicht so interessiert, wie Leute aussehen. Aber im Fall von Pavel Durov ist das tatsächlich eine Besonderheit, die ihn von allen anderen Internetunternehmern, die ich kenne, unterscheidet. Also Pavel Durov, wenn der nicht jetzt gerade Internetmilliardär wäre, Multi-Internet-Milliardär, der könnte auch Gesundheitsinfluencer oder Fitness-Influencer werden. Also es ist jemand, der sehr asketisch lebt, viel Sport macht, kein Fastfood isst, keine Drogen nimmt, kein Alkohol trinkt, keine Zigaretten raucht, der fastet. Und das ist so diese eine Seite und die zeigt vielleicht schon auch, dass Pavel Durov ein bisschen exzentrisch ist. Und dann gibt es eine andere Seite von Pavel Durov. Die sieht so aus, dass er mal Papierflieger aus Rubelscheinen gemacht hat und die aus dem Fenster geworfen hat. Er selber behauptet von sich, er hätte über Samenspenden 100 Kinder gezeugt. Also wir sehen da schon, es ist ein exzentrischer Mensch, der aber trotzdem sehr geheimnisumwittert ist, weil er wenig Interviews gibt und er ist nicht derjenige, der ja auf irgendwelchen Tech-Konferenzen auf der Bühne steht und dort irgendetwas erzählt. Sein Vermögen wurde 2023 auf 11 Milliarden US-Dollar geschätzt. Er galt als russischer Mark Zuckerberg, ganz einfach deswegen, weil er in Russland V-Kontakte gegründet hat. Und V-Kontakte ist tatsächlich das russische Facebook.
Ja.
Sieht auch genauso aus, ist Facebook in Orange mit einem großen V. Und dieses V-Kontakte wird sehr erfolgreich in Russland. Und Pavel Durov, das kann man glaube ich schon sagen, ist ein Held von Teilen der russischen Jugend.
Die Kreml-Partei Einiges Russland kann nach der Parlamentswahl mit absoluter Mehrheit weiterregieren. Wahlbeobachter halten auch dieses Ergebnis für manipuliert. In Moskau und St. Petersburg demonstrierten am Abend tausende Menschen gegen die Putin-Regierung.
Und dann passiert 2011 ja diese Duma-Wahl, die Putin wohl gefälscht hat und gegen die es Proteste gibt. Und wo viele Leute, insbesondere junge Leute, auf die Straße gehen. Und Pavel Durov weigert sich damals, die Gruppen der Oppositionellen zu löschen und gerät damit in Gegensatz zum russischen Staat. Und dieser Streit mit dem russischen Staat, der köchelt dann vor sich hin und eskaliert dann auch. Also seine Büros werden auch irgendwann durchsucht und geht dann so weit, dass er 2014 aus Russland auswandert, ins Exil geht, letztlich nach Dubai und eigentlich auch sagt, er will nie wieder nach Russland zurück. Wobei man weiß, dass er seit 2014 mindestens 60 Mal wieder in Russland gewesen ist. Sein Verhältnis heute zum russischen Staat ist unklar.
Wie ist denn seine politische Einstellung?
Er selbst ist jemand, der sich als libertär bezeichnet. Er hat auch mal so ein Manifest geschrieben, 10 Punkte, mit denen Russland irgendwie wieder groß werden kann. Und da geht es tatsächlich darum, schafft alle Steuern ab für Medienunternehmen, tut alle Zölle abschaffen und so weiter. Also es ist auch so ein vom libertären Geist getragen. Und Telegram, über das wir ja heute sprechen, das gründet er 2013 mit seinem Bruder. Das ist wohl so ein bisschen so der technische Kopf. Und der programmiert auch Telegram damals, ein Messenger-Dienst eigentlich letztlich. Und Pavel Durov ist so ein bisschen der das Geld dafür beschafft hat und so ein bisschen das Gesicht nach außen.
Inwiefern, meinst du, ist er Idealist und inwiefern auch einfach Geschäftsmann?
Also ich weiß nicht, ob Pavel Durov ein geldgieriger Mensch ist. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt einen großen Unterschied macht, ob man 2 Milliarden hat oder 15 Milliarden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese ideologische oder idealistische Komponente durchaus immer noch eine Rolle spielt. Also da hat sich Pavel Durov sehr oft, wenn er sich geäußert hat, immer in diese Richtung geäußert. Wenn man heute das FAQ durchliest von Telegram, das ist immer noch beseelt von diesem Gedanken der Meinungsfreiheit. Also wahrscheinlich beschwert sich Pavel Durov nicht, dass ihn dieses Netzwerk dazu auch noch schwer reich gemacht hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eben nicht das Einzige ist, was da eine Rolle spielt.
In Paris ist gestern der Gründer des Messenger-Dienstes Telegram festgenommen worden. Nach übereinstimmenden Medienberichten nahm die Polizei Durov auf dem Flughafen Le Bourget in Gewahrsam.
Jetzt ist er also in Frankreich festgenommen worden. Mittlerweile ist er nicht mehr in Haft, aber in Frankreich lag ein Haftbefehl gegen ihn vor und dort wird jetzt auch gegen ihn ermittelt. Weshalb genau? Was wird ihm vorgeworfen?
Ja, vorgeworfen werden ihm 12 Punkte. Da steht dann sowas wie Beihilfe zur Geldwäsche, Beihilfe zum Waffenhandel, Beihilfe zur Verbreitung von pädokriminellen Inhalten. Also das sind schon große Vorwürfe. Es sind dann noch so ein paar andere Vorwürfe dabei, unter anderem auch, dass er ein Netzwerk mit Verschlüsselung betrieben hat und dass er sich geweigert hat, mit Behörden zusammenzuarbeiten. Also es ist ein größerer Blumenstrauß an Vorwürfen, aber die alle so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Und dann gibt es noch so einen Vorwurf, der steht da so ein bisschen daneben, der hat nichts mit Telegram zu tun. Und zwar hat er wohl einen Sohn auch in der Schweiz und da gibt es den Vorwurf, dass er dieses Kind misshandelt haben soll. Und das spielt da dann auch eine Rolle. Also aber das steht dann sozusagen nebenher, da geht es dann um Vorwürfe, die jetzt ihn persönlich betreffen.
Also auch Ermittlungen wegen Kindesmisshandlung gegen ihn als Privatperson. Wir bleiben jetzt in dieser Folge mal bei den Ermittlungen im Zusammenhang mit Telegram. Es geht unter anderem um fehlende Kooperation mit den Behörden und auch um Beihilfen zu illegalen Transaktionen, zum Beispiel zu Waffenhandel. Soll Pavel Durov selbst direkt daran beteiligt gewesen sein oder geht es darum, dass Illegales auf seiner Plattform passiert?
Es muss wohl schon so sein, also damit man jemanden persönlich haftbar machen muss, dass man damit wohl schon auch ein bisschen mehr vielleicht zu tun gehabt haben könnte. Und da wird es natürlich spekuliert. Kann das vielleicht sein, dass zum Beispiel, wenn ein Programmierer sagt, wir sollten diese Gruppe löschen, diese Waffenhändlergruppe, und Pavel Durov sagt nein, dass das zum Beispiel also vielleicht dann schon reicht, um so einen Vorwurf zu erheben. Also dass es vielleicht schon noch mal ein bisschen aktiver sein musste, als sozusagen es passiert einfach auf der Plattform, sondern muss quasi damit irgendwie auch was von gewusst haben.
Telegram selbst wehrt sich gegen die Vorwürfe. Das Unternehmen sagt, alle geltenden Regeln würden eingehalten. Pavel Durov habe nichts zu verbergen. Außerdem schreibt Telegram, es sei absurd, eine Plattform oder ihren Besitzer für den Missbrauch des Dienstes durch Dritte verantwortlich zu machen. Christian, lass uns Telegram jetzt mal anschauen. Ich selbst nutze das nicht privat und für alle, denen es auch so geht, was kann Telegram alles?
Telegram 2013, als es gegründet wird, ist eigentlich ein Messenger-Dienst. Und am Anfang gilt Telegram als Messenger-Dienst, der die Inhalte verschlüsselt. Ja, und deswegen Leute halt auch anzieht, also auf der einen Seite Oppositionelle und Dissidenten, aber auf der anderen Seite vielleicht auch Leute, die nicht so wirklich wollen, dass man ihnen so über die Schulter schaut.
Also zum Beispiel auch Kriminelle.
Zum Beispiel auch Kriminelle. Diese Verschlüsselung, die ist nicht besonders gut. Also das ist immer so ein Mythos gewesen, dass Telegram so toll verschlüsselt, das tun sie nicht. Aber das ist zumindest dieser Mythos und das haben die Leute geglaubt und glauben sie bis heute. Das Zweite ist aber, dass Telegram nicht nur ein Messenger ist, sondern auch ja ein Mittel der Massenkommunikation. Wir kennen ja alle die Gruppen zum Beispiel bei Facebook oder bei WhatsApp. Bei WhatsApp können so 1000 Leute in der Gruppe sein. Bei Telegram sind es 200.000. Also das heißt, diese Gruppen können irre groß sein. Und dann gibt es etwas Drittes. Das sind die sogenannten Kanäle. Das sind wie Gruppen, nur dass die öffentlich sind. Und da können dir Millionen Leute folgen. Also das ist nicht nach oben begrenzt. Das heißt, eigentlich ist Telegram eben nicht nur ein Messenger-Dienst, sondern hat eben so diese drei Standbeine. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einer Hinterhof, so einer richtig klebrigen, düsteren, finsteren Hinterhofgasse im Bahnhofsviertel des Internets. Das ist Telegram. Ja, in dieser finsteren Hinterhofgasse wird eben dann gehandelt mit Waffen und mit Drogen. Aber interessanterweise gibt es dann in dieser Hinterhofgasse vielleicht so kleine Türen, die man aufmacht und plötzlich stehen dort Tausende von Leuten, schauen auf eine Bühne und auf dieser Bühne steht irgendjemand und erzählt was.
Das sind die öffentlichen Kanäle auf Telegram und dann gibt es da ja auch noch geschlossene Gruppen, die aber mit bis zu 200.000 Menschen darin ja auch riesengroß sind.
Die auch riesengroß sind, in die man von außen nur reinkommt, wenn man einen Link bekommt, zum Beispiel. Ja? Mhm. Und in diesen Gruppen, da passieren dann diese kriminellen Geschichten. Ja, also das sind so die Sachen, wo dann Drogen ausgetauscht werden oder eben Waffen. Und wo Telegram auch sagt, also bei diesen Kanälen, da sagen sie, okay, wenn ihr dort was findet, was strafbar ist, eindeutig strafbar, dann könnt ihr das hier und hier melden. Bei diesen Gruppen sagen sie, nee, da verfolgen sie das gar nicht. Ja, also während so bei WhatsApp, wenn du in der Gruppe bist und da tut jetzt jemand Kinderpornografie hochladen oder Drogen verticken oder sowas, dann kannst du das natürlich melden. Aber das geht bei Telegram nicht. Also da sagen sie, das ist einfach sozusagen Privatsache, wir verfolgen das nicht.
Okay, also ist das wirklich so ein rechtsfreier Raum oder gibt es irgendeine Form von Kontrolle durch Telegram selbst?
Also weitestgehend ist es ein rechtsfreier Raum. Also beim Thema dokumentierter Kindesmissbrauch, also Kinderpornografie, da macht Telegram ein bisschen was. Es ist wohl so, dass zumindest wenn es um deutsche Fälle geht, Telegram sich da schon bewegt hat. Und sie selber auch sagen, das wollen sie nicht auf der eigenen Plattform haben. Also ich gehe davon aus, dass da zumindest ein bisschen was passiert, ja, im Bereich der Kinderpornografie.
Bis 2022 zumindest, nach Informationen vom Spiegel, teilt Telegram seitdem nicht mehr die Daten von vermeintlichen Pädokriminellen mit dem Bundeskriminalamt.
Aber in anderen Bereichen, also Betrug, Geldwäsche, Waffen, Drogen, passiert wohl relativ wenig. Und auch Hass und Hetze natürlich sowieso.
Wie viel solcher illegaler Inhalte oder Nachrichten gibt es denn bei Telegram im Vergleich mit anderen Plattformen? Ist das wirklich so viel mehr?
Es ist auf jeden Fall so, dass solche Inhalte einem viel öfter begegnen auf Telegram als irgendwo anders. Und das kommt eben daher, dass die Plattform weitestgehend unmoderiert ist. Bei Facebook, also da haben wir viele Diskussionen über Moderation und dies und das und Hass im Netz und Hass nicht gesehen geführt, da ist es nicht so. Ja, also da gibt es sozusagen etablierte Verfahren, da kann man das melden, es gibt Moderatoren und so weiter und so fort.
Und kritische Inhalte werden bei Facebook beispielsweise dann gelöscht. Die arbeiten ja auch mit künstlicher Intelligenz, die strafbare Inhalte sucht oder welche, die gegen die Regeln von Facebook verstoßen und die dann rausfiltern.
Die Personen, die das dann auch verbreitet haben, werden strafrechtlich verfolgt, ja. Und das passiert eben bei Telegram weitestgehend nicht.
Okay. Es gibt ja aber natürlich auch ganz unbescholtene Nutzerinnen und Nutzer von Telegram. Die nutzen das einfach als Messenger, wie WhatsApp oder Signal.
Ja.
Wie viele nutzen das denn ganz harmlos? Also wie ist da das Verhältnis?
Viele. Viele. Also viele sagen, also ich hatte letztens auch so ein Gespräch, da hat mir eine Nutzerin gesagt, ja, sie benutzt es halt statt WhatsApp, weil bei Signal sind zu wenig Leute, aber sie will aber Datenschutz haben und da vertraut sie Meta nicht. Und deswegen nimmt sie dann Telegram. Ob das dann so Sinn macht, ist eine andere Frage, weil die Verschlüsselung bei Telegram, Experten zufolge, schlechter ist als die zum Beispiel von WhatsApp. Das soll jetzt aber keine Werbung für WhatsApp sein. Also es sind nämlich eigentlich alle Messenger, was die Verschlüsselung angeht, besser als Telegram. Also man kann wirklich jeden anderen benutzen. Mhm. Aber ja, viele Leute nutzen Telegram einfach auch als Kommunikationstool und sind damit sehr glücklich.
Mhm. Und die haben dann nichts zu tun mit irgendwelchen illegalen Inhalten, Geschäften oder Verschwörungsmythen?
Nein, also ich würde auch sagen, die allermeisten haben damit nichts zu tun.
Okay. Mhm.
Und es ist ja fast ein bisschen schade, dass Telegram da so in dieses Fahrwasser gekommen ist, weil erstens sind die meisten Inhalte überhaupt nicht strafbar oder irgendwie auch nur klebrig oder fragwürdig, ja, sondern einfach eine ganz normale Plattform. Aber was Telegram zum Beispiel auch ist, und da ist Telegram in den letzten 2 Jahren oder 2,5 Jahren bekannt geworden, ist, dass zum Beispiel auch viel Berichterstattung über den russischen Krieg gegen die Ukraine über Telegram läuft. Also Telegram ist so diese direkte Berichterstattung von diesem Krieg ganz, ganz entscheidend. Viele dieser russischen, aber auch ukrainischen Militärblogger sind auf Telegram unterwegs. Und sehr oft, wenn man sich über diesen Krieg informiert, ist es dann auch ein Link, der dann direkt zu Telegram verweist, ja. Und das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, was ganz massiv hinzugekommen ist bei dieser Plattform. Und zweitens, weil ich auch sagen würde, dass Telegram auch schon eine innovative Plattform ist. Also wenn wir uns mal angucken, wir haben alle diese Messenger-Dienste und diese Messenger-Dienste machen irgendwie alle das Gleiche, mehr oder weniger. Naja, und dann gibt's halt Telegram, das ist nicht nur ein Messenger-Dienst, sondern da gibt es diese Riesengruppen. Es gibt diese Kanäle, denen man folgen kann. Mhm. Die haben schon was anders gemacht und die haben auch etwas besser gemacht und die waren auch innovativ in dem, was sie getan haben. Es ist eben kein Messenger wie alle anderen.
Wenn Telegram dieses Potenzial hat als innovative Plattform, wieso moderiert Telegram dann nicht einfach strafbare oder verstörende Inhalte in den Gruppen und Kanälen.
Die Mehrheit der Nutzer macht natürlich nichts Kriminelles. Mhm. Ja. Und Pavel Durov ist jemand, der ja libertär ist, und das ist die erste Hypothese, dass es ideologische Gründe hat. Er ist ein Verfechter der freien Meinungsäußerung, er hat die in Russland verteidigt, er verteidigt die überall und er macht dort gar keine Unterschiede, ob es sich jetzt um Meinungsäußerungen in einem autokratischen Staat handelt oder um kriminelle Handlungen, die eigentlich in allen Staaten dieser Welt geächtet sind. Mhm. Er macht da einfach keinen Unterschied. Erklärung 2 ist, ich habe ja vorher gesagt, dass Pavel Durov 11 Milliarden Dollar schwer ist mittlerweile. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass Telegram, die haben lange Zeit auf Werbung verzichtet, vielleicht nicht so wahnsinnig viel Geld einnimmt, aber auch nicht wahnsinnig viel Geld ausgibt.
Was ist denn überhaupt deren Geschäftsmodell? Wie verdient der Mann damit Geld? Die App ist ja kostenlos.
Genau, die App ist kostenlos. Sie war am Anfang werbefrei. Mittlerweile gibt es Werbung, nämlich in diesen besagten Kanälen. Mhm. Und man kann eine Premium-Mitgliedschaft abschließen. Und es gibt eine Telegram-Kryptowährung. Damit kann man Geld hin und her schicken oder irgendwelchen Telegram-Influencern ein bisschen entlohnen und denen was hinwerfen. Mhm. Damit generiert natürlich Telegram Einnahmen. Wir wissen jetzt nicht, wie viel. Mhm. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich schon davon ausgehen, dass Telegram ein Unternehmen ist, das nicht wahnsinnig viel Personal benötigt. Ja, also während ja, weiß ich nicht, Meta Tausende und Abertausende von Mitarbeitern beschäftigt, oft auch in Schwellenländern, die diese Netzwerke durchsuchen und moderieren und den ganzen Content dort raussaugen. Und das kostet natürlich eine Menge Geld. Scheint das wohl bei Telegram nicht der Fall zu sein. Telegram selber sagt, unsere Moderation wird von KI gemacht und von menschlicher Hand, also von Menschen. Mhm. Aber wie viele Menschen das dann tatsächlich sind, weiß man nicht. Aber ich vermute mal, es sind relativ wenige.
Kann man so eine Plattform überhaupt dazu zwingen, die Inhalte zu moderieren und zu kontrollieren?
Ja, kann man schon. Deutschland hat Telegram dazu gezwungen. Das Bundesjustizministerium hatte Telegram angedroht, also ein Bußgeld aufzudrücken oder sogar den Dienst in Deutschland zu sperren, wenn sie sich weiterhin nicht an gesetzliche Vorgaben halten. Und diese gesetzlichen Vorgaben, die beinhalten zum Beispiel sowas wie einen Ansprechpartner. Oder die beinhalten auch sowas, dass ganz offensichtlich rechtswidrige Inhalte gelöscht werden müssen. Und das Ergebnis war dann, dass Telegram einen Ansprechpartner benannt hat und dann auch zögerlich, aber doch auch bestimmte Kanäle gelöscht hat.
Okay, und machen die das in vielen Ländern so?
Ja, also diesen Streit zwischen Telegram und Ländern gibt's immer. Und zwar nicht nur zwischen Telegram und jetzt westlichen Demokratien, sondern der Iran will auch dauernd Telegram blockieren, ja, und machen das dann teilweise und es funktioniert dann aber nicht. Telegram ist in Russland erreichbar, aber nur weil Telegram sich massiv gegen russische Sperrbemühungen gewehrt hat.
Und es steht also immer diese Forderung im Raum, auf der einen Seite sich an Gesetze zu halten, auf der anderen Seite auch generell zu moderieren, wenn es einfach um Inhalte geht, wie wir haben es eben besprochen, Falschinformationen, Gewaltinhalte, illegale, kriminelle Inhalte. Das steht die ganze Zeit im Raum. Auf der einen Seite bietet diese Plattform ja einen einfachen Zugang zu Meinungsfreiheit, also der Freiheit, seine Meinung zu äußern, ohne Verfolgung befürchten zu müssen. Aber auf der anderen Seite ist es eben ein weitestgehend rechtsfreier Raum im Netz, wo auch ganz schlimme Inhalte stattfinden. Kann man dieses Dilemma irgendwie lösen?
Ja, ich glaube, dass es gar nicht so ein großes Dilemma ist, zumindest noch nicht. Also wenn wir jetzt mal in Frankreich bleiben und wir sind jetzt wieder bei Pavel Durov. Bei diesen 12 Vorwürfen gegen Pavel Durov, da geht es nicht um Meinungsfreiheit. Also da geht es nicht darum, dass irgendjemand etwas gesagt hat auf dieser Plattform, was die Person nicht hätte sagen dürfen. Sondern es geht um ganz klar kriminelle Machenschaften. Und hier geht es tatsächlich um eine Durchsetzung des Rechtsstaates. Also ob eben kriminelle Machenschaften verfolgt werden können. Damit will ich jetzt kein Vorurteil über Pavel Durov fällen, weil ich weiß nicht, ob er da eingebunden war. Aber das sind zumindest die Vorwürfe, die haben jetzt erstmal mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Es gibt allerdings schon einen Punkt, den ich kritisch sehe, weil was ihm vorgeworfen wird, ist das Betreiben einer Plattform mit verschlüsselten Inhalten. Ich habe ja vorher gesagt, die haben eigentlich eine schlechte Verschlüsselung, aber sie stören sich daran, dass Telegram überhaupt eine Verschlüsselung anbietet. Und das finde ich problematisch. Da geht es jetzt nämlich um Privatsphäre, weil ich glaube, dass Menschen das Recht haben sollten auf private Kommunikation, dass diese Kommunikation nicht von außen eingesehen werden kann. Wir haben auch ein Postgeheimnis und die Post kann nicht einfach irgendwie in deinen Brief reinschauen. Und das ist ein hohes Gut. Und dass da die französischen Behörden diesen Punkt rausgreifen und sagen, das kriminalisieren wir jetzt, also diese Verschlüsselung, das finde ich problematisch.
Also geht diese große Freiheit nur dann, wenn man wirklich gar nicht moderiert? Ist es nicht auch das, was Telegram ausmacht? Oder müsste es einfach einen Mittelweg geben?
Ich glaube schon, dass es einen Mittelweg gibt. Nämlich, du hast vorher gesagt, muss man diese Plattform nicht kontrollieren? Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Kontrolle. Sondern was wir ja wollen ist, dass auf der einen Seite Meinungsfreiheit und Privatsphäre ermöglicht wird und auf der anderen Seite wollen wir, dass schwere Straftaten verhindert werden. Eine Kontrolle der Plattform würde aus meiner Sicht so aussehen, dass man zum Beispiel mitschneidet und mitschnorchelt alles, was die Leute sagen. Und was passiert dann? Naja, dann hat man halt einen riesigen Strohhaufen an Daten, wo man dann irgendwelche Stecknadeln drin suchen muss. Ich glaube, was viel, viel sinnvoller ist, ist, dass man natürlich weitestgehend Privatsphäre zulässt, dass man allerdings schon die Möglichkeit schafft, dass wenn Leuten etwas auffällt, dass da was Kriminelles passiert, dass diese Leute sich irgendwo hinwenden können. Und ich glaube, besonders wichtig ist eben gute Polizeiarbeit, also dass wir Ermittlungsbehörden mit mehr Personal ausstatten und mit Personal, das tatsächlich auch solche Gruppen dann zum Beispiel infiltrieren kann. Ich hatte vorher das Beispiel genannt mit der dunklen, klebrigen Hinterhofgasse im Bahnhofsviertel. Ja? Ja. Naja, wie wird denn in der realen Welt dort Kriminalität verhindert? Ja, unter anderem auch mit guter Polizeiarbeit, indem man Beamte dorthin schickt, die das halt infiltrieren, die ganzen Codes der Szene kennen und man dann irgendwie hofft, dass Hintermänner zum Beispiel, wenn es um Drogen- oder Waffenhandel geht, hochgenommen werden. Und genau das braucht man eben in diesen dunklen Gassen des Internets eben auch. Und ich warne davor, immer nur zu glauben, dass man die Probleme löst, indem man diese Netzwerke besser überwacht oder besser kontrolliert. Weil am Ende ist es, glaube ich, besser, sich nicht so sehr auf Technik zu verlassen, sondern eher auf Menschen.
Andere Plattformen machen ja schon einen Mix aus Mensch und Technik zur Kontrolle, wie Facebook. Hast du ja schon erzählt. Es gibt also Möglichkeiten. Mit dem kleinen Team von Telegram ist es aber aktuell vermutlich nicht gut umsetzbar. Kommen wir nochmal zu Pavel Durov. Der ist ja mittlerweile nicht mehr in Haft, aber Frankreich darf er nicht verlassen und gegen ihn läuft jetzt ein Verfahren dort. Inwiefern hat dieses Verfahren jetzt Auswirkungen auf die Plattform Telegram?
Naja, Telegram selbst sagt, das hat überhaupt gar keine Auswirkungen, weil sie diese ganzen Vorwürfe nicht nachvollziehen können. Ich glaube, also es kommt natürlich darauf an, wie das jetzt halt weitergeht. Also wenn Pavel Durov wirklich persönlich dafür haftbar gemacht wird, dann wird das auf jeden Fall Folgen haben müssen, wahrscheinlich für Telegram. Bislang hat es halt nur die Folge, dass ihr Krypto-Coin, den sie haben, um 20% abgestürzt ist an dem Tag, an dem Pavel Durov festgenommen worden ist.
Also müssten jetzt Mark Zuckerberg und andere, wenn man so sagen will, jetzt auch zittern?
Wenn Pavel Durov wirklich verurteilt wird, dann wird das schon viel ändern. Weil das dann wirklich so, dass jemand, dem das Netzwerk gehört, verurteilt wird für das, was auf diesem Netzwerk passiert, das gab's noch nicht. Und das würde viel ändern.
Und es geht ja auch um hohe mögliche Strafen. Allein für die mögliche Beihilfe zu illegalen Transaktionen drohen Pavel Durov bis zu 10 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 500.000 Euro laut französischer Staatsanwaltschaft.
Also ich glaube, da würden sich wahrscheinlich viele Internetunternehmer doch Sorgen machen. Und dann würde sich, glaube ich, auch irgendwann die Frage stellen, muss man nicht diese Plattformen so kontrollieren, dass dort tatsächlich nichts, gar nichts Schlimmes passieren kann? Und das wiederum, das würde dann ganz andere Probleme mit sich bringen, weil das würde dann bedeuten, dass man diese Plattformen halt filtern muss und filtern dann so, dass lieber mal zu wenig stehen bleibt als zu viel. Das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr, also dass dann dieses sogenannte Overblocking passiert.
Und wenn er nicht verurteilt wird?
Ja, wenn er nicht verurteilt wird, dann fliegt Pavel Durov zurück nach Dubai, macht seine Fastenkuren einfach weiter, lädt ein paar schöne Sixpack-Bauchmuskelbilder auf Instagram hoch und ansonsten, glaube ich, verändert sich nicht viel.
Also einerseits gibt es diese große Freiheit, an Informationen zu kommen, den Schutz der Privatsphäre und Meinungsfreiheit. Und andererseits eben auch die Schattenseite, dass illegale Transaktionen auf der Plattform passieren und strafbare oder falsche Informationen sehr schnell, sehr weit verbreitet werden können. Ich frage mich, ist diese Abwägung zwischen diesen zwei Seiten nicht auch einfach eine grundsätzliche Herausforderung des Internets?
Ich glaube schon, natürlich der Mensch, der will Freiheit haben, aber natürlich manche Menschen, und da reichen eben sehr wenige, die missbrauchen diese Freiheit auch. Und es ist sozusagen die große Kunst unserer Gesellschaften, die möglichst offen und frei zu halten und trotzdem diejenigen, die diese Freiheit missbrauchen, sozusagen verfolgen zu können. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen. Also, dass man nicht immer so nach ganz einfachen Lösungen sucht und irgendwie sagt, okay, wenn wir das jetzt aus dem Internet rauskehren, dann ist das irgendwie weg aus der Welt. Weil das ist es natürlich nicht. Und schön wär's, wenn man alles Böse so leicht rausbekäme, indem man das einfach sozusagen technisch filtert und fertig.
Christian, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
BR-Netzreporter Christian Schiffer hat mit uns auf den Mann hinter Telegram geschaut. Das Ermittlungsverfahren gegen Pavel Durov läuft. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann holt euch doch die Tagesschau-App. Da gibt's immer aktuelle Infos. Und morgen schauen wir bei 11KM auf die aufgeheizte Lage und die Proteste in Israel. Wohin steuert Benjamin Netanyahu das Land und welche Ziele verfolgt er? Autorin der heutigen Folge ist Eva Erhardt. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Jakob Böttner, Konrad Winkler, Jacqueline Bretschek und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Ah, eine Nachricht kam gerade noch rein. Bei den Kollegen von Quarks Daily geht's in einer Spezialfolge um Demokratien. Wissenschaftler sagen, die Demokratie funktioniert. 9 von 10 Menschen in Deutschland glauben auch, dass das die richtige Staatsform ist. Und doch glauben 2 von 10, dass sie bei uns in der Praxis nicht richtig funktioniert. Woher kommen diese Zweifel und wie könnte man Demokratien noch besser machen? Das hört ihr bei Quarks Daily Spezial. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Den Link schreiben wir euch auch in die Shownotes.